Mund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Wie immer mit euren Hosts Florian Barbour und Nibras Nami, den Kinderärzten eures Vertrauens aus Düsseldorf.
Hallo Nibras.
Hallo lieber Florian. Schön, dass wir wieder beisammen sind zu einer neuen Folge Hand, Fuß, Mund. Ja, vielleicht seid ihr auch das erste Mal heute dabei in diesem schönen Podcast-Format, was wir nutzen, um über Themen der Kinder- und Jugendmedizin zu sprechen. Das können sein Krankheiten, Symptome oder andere übergeordnete Themen. Und heute wagen wir uns mal mehr in den Bereich Prävention hinein, wo wir auch manchmal unterwegs sind, aber nicht regelhaft. Prävention ist natürlich auch etwas, was für Eltern, für Menschen, die Kinder um sich haben, wichtig ist. Prävention bedeutet, ja, sich möglichst so zu verhalten, dass etwas Schlimmes nicht passiert. Mhm. Und in dieser Folge haben wir uns ausgesucht und überlegt, dass wir über, ja, die Sicherheit im Haushalt sprechen können. Was kann man alles tun, um das zu Hause kindersicher zu machen? Und das ist wieder mal ein Thema, wo ich ganz gespannt bin auf die Erfahrungsberichte des Vierfachvaters, der du bist.
Aber, ja.
Aber es ist auch ein Thema, wo ich hoffentlich auch trotzdem was beisteuern kann, denn ja, Unfälle und Missgeschicke zu Hause sind uns allen auch im kinderärztlichen Alltag natürlich schon mal begegnet. Das kann man nicht anders sagen. Mhm. Prävention, weil man sollte natürlich möglichst am besten, wenn man richtig gut ist, bevor die Kinder soweit sind, die Maßnahmen ergriffen haben. Und das ist jetzt nicht so ein Rundumschlag, den man im 7., 8. Schwangerschaftsmonat macht und dann kommt das Kind zur Welt und die ganze Wohnung ist perfekt. Es ist auch so ein bisschen ein Stufenprogramm, muss man wahrscheinlich sagen. Es gibt so manche Dinge, naja, wenn das Baby sich noch nicht bewegen kann, muss ich wahrscheinlich noch nicht die Treppengitter anbringen oder muss ich noch nicht die Gummis an die Ecken vom Marmortisch befestigen. Wiederum andersherum muss ich das Kinderbett nicht gegen den plötzlichen Kindstod absichern, wenn mein Kind in die 3. Klasse geht, zum Beispiel. Also so ein paar Sachen sind altersabhängig und wir müssen dann so ein bisschen gucken, was zu welchem Alter am besten passt. Aber was sage ich dir das überhaupt? Du weißt es sowieso alles schon.
Naja, was heißt, ich weiß das alles schon. Also zunächst mal, wo du gesagt hast, du kannst hoffentlich auch was beitragen. Wie immer kannst du sicherlich sehr viel dazu beitragen und der Grund dafür ist, dass man ja bei den meisten Dingen eigentlich nur den gesunden Hausverstand einschalten muss, den du ja hast zum Beispiel.
Wirst du noch sehen.
Ja, oder mal hattest. Nee, hast. Insofern, aber man muss sich die Sachen halt auch bewusst machen. Natürlich sind viele Dinge, so wenn man sie hört, sieht oder liest, denkt man sich, ah ja, klar, ist ja ganz logisch. Aber vielleicht wäre man allein nicht auf die Idee gekommen. Und genau dafür haben wir diese Folge jetzt gestartet und dieses Thema ins Leben gerufen. Nicht um hier irgendwie besserwisserisch oder radikal ans Werk zu gehen, wo dann die Hälfte der Hörer sagt, ey, seid ihr wohl Hörerinnen, seid ihr eigentlich bescheuert, ihr habt ja einen Kontrollwahn oder sonst irgendwas. Wir wollen einfach nur die Bereiche aufzeigen, die Möglichkeiten aufzeigen, wie man gewisse Dinge vielleicht hoffentlich verhindern kann, weil natürlich jeder Elternteil, der mit seinem Kind in die Notaufnahme geht, weil es eine Verbrühung 3. Grades hat, wäre natürlich froh gewesen, vor einer halben Stunde auf die Idee zu kommen, den Topf mit dem heißen Wasser auf die hintere Herdplatte zu stellen und nicht auf die vordere, wo das Kind rankommt und sich dann das heiße Wasser über den Oberkörper gießt. Und genau darum geht's, dass wir sensibilisieren, dass wir die Dinge ansprechen und sich der oder die eine oder andere von euch denkt, ah ja, stimmt, das könnte ich in meiner Wohnung noch verbessern. Dann ist für mein Kind, das im Moment, wie alt auch immer ist, vielleicht eine Gefahrenquelle weniger ist, weil wir wollen einfach da durchs Leben gehen mit möglichst wenig Unfällen und Gefahren.
Genau, und manche Aspekte sind hier nicht so der Fingerzeig in eure Richtung und Edge-Badge, das musst du jetzt machen, sonst bist du ein schlechtes Elternteil. Mhm. Es gibt natürlich individuelle Unterschiede, wie so ein Zuhause gestaltet ist. Ein Punkt, den wir hier vielleicht ansprechen, der trifft auf euch wiederum nicht zu, weil das bei euch anders ist. Das ist auch völlig okay, aber wie du richtig sagst, es soll dazu führen, dass man vielleicht mit Kopfhörer auf dem Ohr oder mit Stöpseln im Ohr die Folge hört und durch die Wohnung wandert und durch das Haus guckt und nach links und rechts sich mal orientiert und schaut, trifft das bei uns zu? Ist diese Gefahrenquelle vielleicht vorhanden oder ist sie nicht vorhanden? Und damit ist, glaube ich, den Kindern das Beste getan. Ich glaube, am Anfang kann man vielleicht so ein bisschen chronologisch, wenn das Kind so zur Welt kommt, es erstmal kurz fassen, nämlich darüber haben wir schon eine Folge. Die Prävention des plötzlichen Kindstods ist aus meiner Sicht so das Erste, wo man das Zuhause kindersicher macht. Es gibt gewisse Maßnahmen, das passt jetzt nicht zum Zuhause kindersicher machen, zum Beispiel, dass man eher den Rücken und nicht den Bauchschlaf wählen soll. Das hat jetzt mit der Sicherheit des Zuhauses nichts zu tun, aber es hat schon was damit zu tun, dass man zum Beispiel das Kinderbett mit ins Elternschlafzimmer stellt, dass das Bett nicht voll sein soll mit irgendwelchen Kuscheltieren, Kissen, Decken, sondern das Kind in einem Schlafsack ohne weitere weiche Sachen im Bett schläft, dass das Bett kein Nestchen hat, dass die Raumtemperatur nicht zu hoch eingestellt ist. Wieso fasse ich das kurz? Wir haben darüber schon gesprochen.
Dass man nicht raucht.
Dass man nicht raucht, das erzählt auch zur Sicherheit. Und wir verweisen natürlich an der Stelle auf die Folge über den plötzlichen Kindstod, wo wir das erklären, wo wir sagen, was man dagegen tun kann. Die wir lustigerweise wenige Wochen vor meiner Facharztprüfung aufgenommen haben, die Folge, worauf ich in der Facharztprüfung genau zu diesem Thema gefragt wurde.
Hast du auch auf die Folge verwiesen und nichts gesagt?
Genau, ich hab nur mein Handy rausgeholt und auf Play gedrückt. Nee, das wär cool gewesen, aber das Wissen der Folge hat natürlich sehr geholfen in der Prüfung. Das war ganz gut. Nach dem Thema war Schluss und ich habe bestanden, also das war gut. Hier kam einmal kurz dieser Querverweis und kämen wir aber zurück, was danach kommt. Danach geht's ja langsam los. Gefahren entstehen ja meistens dann, wenn die Kinder autonom anfangen, die Wohnung zu durchqueren. Solange sie das nicht können, ist ja erstmal eigentlich alles so, dass man, solange man das Kind an den richtigen Ort legt, ist es okay. Das ist vielleicht schon manchmal auch das erste Problemchen, dass man es irgendwo hinlegt, wo die eine schwungvolle Drehung schon reicht für einen Sturz. Das ist, glaube ich, so das Erste, wo man anfangen kann. Da gilt natürlich immer, man kann das, glaube ich, nie zu 100% vermeiden. Denn jeder Mensch muss auch mal über die Schulter gucken oder sich umdrehen. Und das reicht ja ganz oft, dass sowas passiert. Aber grundsätzlich kann man von Anfang an sagen, sobald Kinder sich drehen oder wenden oder bewegen können, am besten nicht unkontrolliert an einen hohen Ort legen. Ja, also zum Beispiel auf der Couch ist es ja häufig nicht ganz so dramatisch. Die Fallhöhe von der Couch ist nicht so hoch. Aber wenn man jetzt irgendwie auf den Esstisch sein Kind legt oder auf den Küchentresen, wird ja oft gemacht, dann wird das dahin gelegt, mal kurz abgelegt. Die Fallhöhe ist dann doppelt oder dreimal so hoch wie von der Couch. Das ist dann schon relevant.
Ja, und vor allem was bei diesem Thema ganz vorne steht an Mobiliar, ist die Wickelkommode. Das ist natürlich ein ultra praktisches Möbelstück, wo ich das Kind Tag für Tag mehrmals täglich wickeln kann, frisch machen kann, waschen kann, Bett fein machen kann, was auch immer. Und das Kind, das sich bis jetzt noch nie auf den Bauch gedreht hat, liegt da natürlich bombenfest. Aber irgendwann kommt der Tag, wo sich das Kind das erste Mal dreht. Und wenn sich das Kind das erste Mal dreht, genau in dem Moment, wo ich mich umdrehe und gerade das Handtuch nass mache im Waschbecken und das Kind aber gerade alleine da rumliegt, dann kann es sein, dass das aus durchaus beträchtlicher Höhe einfach runterfällt, weil sich das erste Mal da gedreht hat. Das darf nicht sein. Immer wenn ihr euer Kind auf der Wickelkommode habt, nie ganz umdrehen, nie weggehen, immer eine Hand auf dem Kind haben, dass man immer spürt, wo ist das Kind? Bewegt sich das weg? Dreht sich das um oder sonst irgendwie? Und wenn das eure Reichweite nicht zulässt, dann müsst ihr das Kind mitnehmen. Und dann muss man es halt ja auf den Teppich legen, auf die Spieldecke zum Beispiel. Das ist ganz verbreitet, dass es irgendeinen Spielbogen gibt mit einer Decke drunter. Ja, dann muss das Kind da drunter liegen. Und wenn sich's da dreht, passiert nichts. Aber es soll natürlich nicht aus einer Höhe von 60, 70, 80 Zentimeter runterfallen, weil da können schwere Verletzungen und Schädel-Hirn-Traumata entstehen, die vieles nach sich ziehen.
Genau, Schädel-Hirn-Trauma haben wir auch drüber gesprochen, haben wir ganz klar gesagt, dass das in vielen Fällen natürlich harmlos verläuft und man das beobachtet, aber selten natürlich auch ein gewisses Blutungsrisiko im Bereich des Schädels, im Bereich des Gehirns besteht, was man vermeiden möchte. Und deswegen sind solche Stürze eben problematisch. Und wenn wir bei Stürzen sind, können wir, glaube ich, auch ja eine Stufe weiterdenken. Das Kind dreht sich nicht nur, sondern es krabbelt womöglich. Die einen krabbeln vorwärts, die anderen rückwärts. Egal in welche Richtung, es kommt relativ schnell die Gefahrenstelle der Treppe in den Fokus, wo man aufpassen muss. Manche Kinder haben es schnell raus, eine Treppe ganz sicher zu benutzen, indem sie rückwärts runter und vorwärts hoch, aber da kann man sich nie drauf verlassen. Ich habe letztens noch ein Kind beaufsichtigt, was bei der dritten Stufe dachte, es setzt sich jetzt mal hin, und da war die Treppenstufe nicht breit genug, und der hat sich da einmal mit seinem Po hingeknallt und ist sofort seitlich dann runter. Ich stand zum Glück Treppe abwärts und war schon so in Lauerposition, habe sofort aufgefangen. Aber darauf kann man sich nicht verlassen. Und dann gibt's natürlich auch die Kinder, die vorwärts dann die Treppe versuchen anzugehen, rückwärts hoch machen die wenigsten, glaube ich, das gibt's nicht, aber vorwärts runter zum Beispiel. Und da ist natürlich klar, dass solche Treppenschutzgeländer, Treppenschutzgitter angebracht werden müssen. Das ist für die meisten, die hier zuhören, eine Selbstverständlichkeit, aber müssen wir trotzdem der Vollständigkeit halber hier erwähnen.
Was in der Situation oder ab diesem Moment wirklich Gold wert ist, ist, dass man mit dem Kind kommuniziert, und wenn das Kind jetzt frontal auf die Treppe zukrabbelt und darunter will, dass man es gezielt anspricht und sagt: Fritz, umdrehen. Man muss ihm keinen Roman erzählen, sondern nur ein Wort, das er oder sie sich vom Klang her einprägen kann. Dann vielleicht noch eine Handbewegung, so im Finger eine kreisende Bewegung, die zeigen soll, er oder sie soll sich umdrehen. Das wird das Kind natürlich beim ersten Mal nicht machen, aber beim fünften Mal, und es ist wirklich, ich kann das jetzt nur beim vierten Kind wieder beobachtet haben, und es war bei allen anderen auch so. Es ist verblüffend, wie schnell die Kinder das raus haben und sie merken, umdrehen, okay, und dann krabbeln sie einmal um 180 Grad um die Ecke und gehen dann mit den Füßen voran die Treppe runter oder rutschen oder sonst irgendwie. Also die sollen natürlich schon lernen, wie ich so eine Treppe runterkomme. Man kann sie nicht auf ewig von der Treppe runter fernhalten. Das ist auch Thema bei ganz vielen anderen Punkten, die wir heute ansprechen. Das hilft einem Kind natürlich nicht, niemals mit einer Treppe in Berührung zu kommen, weil dann weiß es mit 1,5 Jahren gar nicht, wie es eine Treppe runterkommt. Sondern ihm zeigen, vielleicht auch das Kind hochnehmen, umdrehen, so die Beine auf die erste Treppe, und dann, dass es merkt, okay, so komme ich hier runter.
Ja, so richtiges Treppentraining kann man betreiben, und wie gesagt, die Kinder sind dann nicht immer gewappnet, das dann alleine zu machen. Ich glaube, das ist dann so ein Übergang, dass man sagen kann, ich habe ihn jetzt so weit gebracht, sich vor der Treppe zu drehen und rückwärts runterzulaufen, das aber unter Beobachtung. Ich gehe mit runter, ich stelle mich so hin, dass wenn er dann irgendwie fällt, dass ich auffangen kann. Und wenn das Kind mal unbeaufsichtigt sich bewegen möchte, dann wird das Gitter halt zugemacht. Ne? Das ist, denke ich mal, die Grundregel. Von da aus kann man, glaube ich, ganz gut überleiten zu dem Punkt, wenn die Kinder anfangen, sehr gerne mal so 10, 11, 12 Monate, manchmal auch einen Ticken später, sich hochzuziehen und sich hinzustellen. Das birgt auf einmal ganz viele neue Gefahren. Jetzt ist es so, ich finde das immer ein bisschen wie so aus der X-Achse in die Y-Achse. Eine neue Dimension wird entdeckt, dass es nämlich auch nach oben hinausgeht. Und dann auf einmal kann man sich bei vielen Gegenständen, die so in der Wohnung stehen, fragen, kippen die eigentlich um, wenn mein Kind sich hochzieht? Und Klassiker sind zum Beispiel Stehlampen, wenn die haben ja so eine Stange, an der man sich gut festhalten kann. Kippt die eigentlich um, wenn sich ein Kind daran hochzieht? Anderes Beispiel sind Pflanzen zum Beispiel. Das Bäumchen, was im Topf steht, oder andere Gegenstände, die manchmal im Haus sind, die umkippen können, die auf das Kind kippen können, was sich daran hochzieht. Auch da muss man vorsichtig sein. Bei Stehlampen kann man zum Beispiel die versuchen, nochmal auf ein bis zwei Ebenen mit Bändern irgendwie an der Wand nochmal zu sichern, dass die nicht umkippen können. Oder man wählt bewusst Lampen, die so ein schweres Fundament haben, dass sie nicht kippen können. Ansonsten, ich denke immer an meine typische Studenten 20 Euro IKEA-Lampe, schwarzer Fuß, schwarze Stange und oben so ein weißes Licht. Das hat, glaube ich, 4 Kilo gewogen, das Teil. Da braucht sich ein Kind nur mit 2 Fingern nur so halb dran zu hängen, dann kippt es sofort um und kann dem Kind ordentlich gegen den Kopf knallen und ja, wahrscheinlich keine schlimmen Verletzungen verursachen, aber trotzdem eine kaputte Lampe, ein Kind, was weinend darunter liegt, das muss auch nicht sein. Bei Pflanzen sieht es auch ganz anders aus, da kann da auch durchaus mal dann der Kaktus umgestoßen werden und dann das Gesicht voll sein mit irgendwelchen Stacheln oder ja, so eine Pflanze kann ja auch mal massiv sein, auch so ein Topf kann massiv sein, es gibt ja auch manchmal so höhere Töpfe, die durchaus so sind, dass ein Kind da relativ gut drunter passt, das wäre auch aus meiner Sicht etwas, wo man aufpassen muss und vielleicht kommen wir jetzt so langsam auf den Punkt des sich herabbegebens auf dem Boden seiner Wohnung.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Vielleicht, wenn es jetzt ums Hochziehen geht, und da würde ich noch 2 Dinge anmerken. Das eine ist der Fernseher, der auf dem Fernsehregal steht und der sehr leicht kopfschwer umkippen kann. Ja, es ist halt so, ihr habt jetzt mittlerweile dann ein kleines Kind. Natürlich ist es nicht das Schönste, wenn der Fernseher hinten ganz an der Wand steht und das Fernsehregal da frei steht im vorderen Bereich. Aber so ist es halt. Also ihr habt, man muss da Prioritäten setzen. Insofern ist es sicher klüger, den Fernseher weiter nach hinten zu stellen, um den weniger erreichbar zu machen. Aber noch viel wichtiger, finde ich, sind Schränke und Kommoden, die frei an der Wand stehen und die vielleicht mit geöffneten Türen sehr leicht umkippen. Und das ist, natürlich ist in jedem Lieferumfang dabei, dass man auch so ein kleines, so ein Schräubchen befestigt, damit das Ganze an die Wand, fest, an der Wand festgeschraubt wird. Aber das muss man auch machen. Also gerade diese so Kinderschränke, wo man eigentlich nur Klamotten und so reingibt, nichts Schlimmes und nichts Schweres. Aber wenn hier die Türen offen stehen, dann bekommt das eine ganz andere, ein ganz anderes Zentrum der Schwerkraft. Und das, wenn diese Dinger umkippen und auf das Kind draufkippen, das ist wirklich lebensgefährlich. Und achtet bitte darauf, dass alle diese Möbelstücke fest an die Wand angeschraubt sind oder so befestigt sind, dass sie nicht umkippen können.
Das ist super, dass du zu diesem Punkt überleitest, der umkippenden größeren Möbelstücke. Ich habe jetzt eher so kleinere Gegenstände genannt, die umkippen können, aber du hast vollkommen recht, gerade diese Regale. Und es gab tatsächlich in den USA einen richtigen Skandal um ein gewisses System von einem schwedischen Möbelhersteller, das besonders ja anfällig war, umzukippen. Und das muss man ganz ehrlich sagen, gibt es auch bei einer sehr bekannten Videoplattform eine Doku drüber, die ich mal gesehen habe, dass diese Teile unfassbar schnell umkippen können, wenn Kinder sich an den offen, vollkommen aufgezogenen Schubladen hochziehen und dass da einige Todesfälle zustande gekommen sind. Also wirklich, wirklich extrem gefährlich. Und jeder Gegenstand, der per se empfohlen wird, an die Wand zu befestigen, der sollte unbedingt auch an die Wand befestigt werden. Egal, wie blöd ihr das sonst findet, Ob es die Küchenschränke sind, ob es die Kommode ist, ob es das Regal ist, alles bitte an die Wand festmachen. Es gibt so viele Gegenstände, die so einen ganz komischen Schwerpunkt haben, der leicht kippbar ist, mit wenig Kraft, und da reicht so ein Kind mal aus. Und gerade wenn die Schublade oder die Tür als Hebel dient, dann geht das ganz schön schnell. Also das ist einer der Punkte, der sicherlich, bevor man ganz auf den Boden geht, ich war gerade schon in diesem Tauchgang.
Jetzt kannst du.
Jetzt kann ich in den Tauchgang gehen, der ganz, ganz wichtig ist, dass man da durch die Wohnung geht, und das kann man aber auch von der Bauchlage auf dem Boden auch mal testen, indem man da mal eine Schublade aufmacht, die Hand auflegt und guckt, wenn ich da jetzt mal ein bisschen Kraft anwende, beginnt das ganze Möbelstück zu kippen oder nicht. Weil das ist interessanterweise ja auch ein Aspekt, den würdest du nie testen. Also so eine Kommode, du machst als Erwachsener eine Schublade auf von oben, wann würdest du da Gewicht auf diese Schublade legen? Du kletterst ja nicht über die offene Schublade jetzt nach oben. Aber ein Kind, was vom Boden herkommt und die offene Schublade dafür nutzt, sich aufzustützen, das ist ein völlig verständlicher und einfacher Mechanismus, der nachvollziehbar ist. Genau, was ich aber eben meinte mit dem Tauchgang, ist eben, dass man zu Hause durchaus sich mal einfach mal in die Bauchlage begeben kann, sich auf den Boden legen kann und einfach mal die Perspektive wechselt und schaut, was gibt es da alles für Gefahren. Durch die Wohnung krabbelt mal wie so ein Säugling und sich das mal anschaut, eben was ich eben gesagt habe, wo sind hier Lampen. Ich habe bei uns in der Wohnung gibt es zum Beispiel so eine schöne Bank, wo ich mir vorstellen kann, wenn man da sein Gewicht drauf legt, dann kippt diese ganze Bank mit den 5 Blumentöpfen, die draufsteht, sicherlich um. Und solche Gefahrenstellen erkennt man, glaube ich, am besten, wenn man sich mal wirklich eben in diese Bauchlage begibt und einmal durch die Wohnung krabbelt. Und ich glaube, mich würde nichts froher machen, als mir jetzt vorzustellen, wie ganz viele Hörerinnen und Hörer in dem Moment mit Kopfhörer oder AirPods oder was weiß ich, was ihr benutzt, um den Podcast zu hören, sich mal auf den Bauch legt mit uns und in eine andere Dimension abtaucht.
Wieder in die X, auf die X-Achse.
Genau, zurück auf die X-Achse und nochmal schaut. Und ich finde, da gibt es einfach so zwei so Grundsätze. Grundsatz Nummer 1, den wir besprochen haben, was hält es aus, dass ich mich daran hochziehe? Und Grundsatz Nummer 2, was kann ich erreichen, wenn ich hier unten stehe? Und das sind entweder auch mal Sachen, die gerade, weil sie auf dem Boden liegen oder stehen, gut erreichbar sind. Das heißt, zum Beispiel Dinge, die, das kriegen wir auch manchmal nicht mit, unter der Couch liegen, unterm Tisch liegen oder unten im Regal drin liegen, dass man da leicht drankommt. Oder auch Türen, die auf unterer Ebene leicht erreichbar sind. Und dann fragt sich, was ist hinter dieser Tür? Und das ist, glaube ich, was man super gut, indem man einmal, egal was die Nachbarn denken, die durchs Fenster reingucken, indem ihr einmal durch die Wohnung robbt und guckt, welche Tür kann ich erreichen, während ich auf dem Bauch hier liege, und was ist hinter dieser Tür? Und klassischer, sagen wir mal, so die Einladung zur Katastrophe ist ja zum Beispiel dieser typische Küchenunterschrank des Waschbeckens. Voll mit Chemikalien, voll mit irgendwelchen Spülmaschinen-Tabs, die aussehen wie Bonbons, und irgendwelchen bunten Flaschen mit irgendwelchen Putzmitteln drin.
Ja, die gehören natürlich gar nicht auf diese Ebene. Die sind auch bei uns natürlich in einem, nicht im Unterschrank, sondern im Oberschrank, wo nur ein Erwachsener sie erreichen kann. Was noch ein ganz gezieltes Objekt sein muss in der ganzen Wohnung, wonach man sucht, sind Kabel. Also Stromkabel, an denen irgendwas hängt. Nicht jetzt, weil die Kinder da ein Loch reinbeißen. Dafür haben die ja meistens noch gar nicht die Zähnchen dafür, auch wenn sie alles ablutschen. Aber so ein Kabel von einem Stabmixer, einem Bügeleisen, einem Toaster zum Beispiel, wenn das runterhängt, vom Küchenschrank oder vom Badezimmerschrank. Das Kind sieht das Kabel, will sich daran hochziehen, kann sich natürlich nicht daran hochziehen, weil das Erste, was passiert ist, dass das Elektrogerät, das oben unerreichbar steht, eigentlich runtergezogen wird. Auch das kann ordentliche Verletzungen nach sich ziehen, wenn das Kind davon getroffen wird. Oder kann auch sekundär sozusagen Probleme machen, wenn das Objekt zwar das Kind verfehlt, aber weil es einfach am Strom hängt, noch funktionstüchtig ist und dann zum Beispiel durch einen, ja, vielleicht auch zufälligen Knopfdruck in Betrieb genommen werden kann, wie zum Beispiel ein Föhn oder ja ein Mixer oder so. Also will man sich nicht ausmalen, was da passieren kann. Deshalb haben Stromkabel, die von irgendwo oben nach unten hängen, überhaupt nichts in der Wohnung verloren und müssen ja eliminiert werden. Was uns zu einem direkt zu einem ganz anderen wichtigen Thema bringt.
Wo du bei Strom bist. Strom. Genau. Ja. Strom. Ja, Strom, wo kommt der Strom raus? Aus der Steckdose. Und ich glaube, beim Thema Steckdose, ja, scheiden sich, glaube ich, ein bisschen die Geister, weil ich war schon in vielen Wohnungen, wo Kinder umherliefen und krabbelten und alle Steckdosen waren, auch die, die erreichbar waren für die Kinder, waren relativ ungesichert.
Weil, wo ich dachte, da passiert nichts?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, aber ich dachte, ja,
gut, wie viele Kinder haben wir schon in der Notfallambulanz gesehen mit einer Strommarke am Finger und irgendwo anders auch eine Strommarke, weil sie
viele,
genau
in
üben. Ja. Ich kann mich noch, also ein kleiner Schwank aus meiner Kindheit. Wir sind mit, als ich 9 Jahre alt war, sind wir umgezogen und die ganze Familie war damit beschäftigt, Möbel aus der Wohnung rauszutragen und umzuziehen. Und ich hatte irgendwie nichts zu tun, weil tragen konnte ich nichts, weil ich noch zu klein war. Ich war, wie gesagt, 9 Jahre alt. Dann dachte ich mir, jetzt nehme ich mal einen Schraubenzieher und stecke den in die Steckdose rein. Einfach, das war mein
völlig legitimer Gedanke.
Mein Entdeckergeist, bis mich irgendjemand dabei erwischt hat und mich ordentlich zur Schnecke gemacht hat, dass das nicht sein darf. Aber jetzt mal aus der Erinnerung, ich war 9 oder 9,5 und hatte diese doch relativ idiotische Idee. Man kann sich vorstellen, dass jüngere Kinder, kleinere Kinder schon gar kein Problem damit haben, irgendwas Spitzes oder Sonstiges, was sie finden, in so eine Steckdose reinzustecken. Weil die Erwachsenen machen das ja andauernd. Die stecken andauernd irgendwas in eine Steckdose rein. Warum soll das Kind das nicht dürfen? Also bei uns sind alle Steckdosen in Kinderhöhe gesichert mit entweder so einem Stöpsel drinnen, der relativ unpraktisch ist, weil den muss man immer wieder rausholen, dann das Kabel reinstecken und wenn man das Kabel rauszieht, muss man den wieder reinstecken. Das hat so ein bisschen das Risiko, dass man einfach mal drauf vergisst und dann ist wieder die Steckdose ungesichert. Aber es gibt auch so kleine Scheibchen, wo man mit dem Stecker dann das aufdreht und Strom beziehen kann, obwohl die Steckdose sonst gesichert ist. Die finde ich ein bisschen besser. Und
ja, die gibt es auch in der Regel in so 12er-Paketen relativ günstig zu kaufen. Und also hieran sollte nicht gespart werden. Und wenn ihr euch überlegt, was ihr den werdenden Eltern demnächst schenken wollt, ist das auch eine ganz tolle Geschenkidee zum Beispiel. Genau, nee, Strom ist ein wichtiger Aspekt. Du hast die Strommarke genannt, also so ein Stromschlag kann eine richtige Narbe hinterlassen, kann aber durchaus auch Herzrhythmusstörungen verursachen, kann auch im schlimmsten Fall sogar tödlich sein. Deswegen darauf sehr achten. Auch auf so offenstehende Kabel oder so halb raushängende Steckdosen, auch das habe ich schon mal gesehen. War jetzt nicht bei jemandem zu Hause, aber an einer Location von einer Hochzeit, wo dann irgendwie irgendeine Steckdose so halb aus der Wand hing. Und ich will mal sagen, kann auch mal sein, dass sowas zu Hause passiert, dass da eine Steckdose nicht ganz fest in der Wand sitzt. Da kann auch mal ein Kinderhändchen die Steckdose greifen und die halb aus der Wand ziehen und dann so an den Kabeln rumfummeln. Also auch mal gucken, ob die Steckdosen auch wirklich alle gut verankert sind. Hm. Kommen wir doch mal zum Thema Ecken und Kanten. Ist doch auch nicht unwichtig. Wenn ich daran denke, dass ich mir als Kind eine riesen Platzwunde an der Ecke zugezogen habe, die, ja, was habe ich darüber verloren? Vielleicht 20 Milliliter Blut, nicht viel.
Ich dachte schon IQ-Punkte.
Das wird man niemals rausfinden, wie viele IQ-Punkte da noch mit rausgerutscht sind. Nee, es war Blut, es war nicht viel Blut, aber es war wirklich, ich glaube, meine Eltern waren geschockt, wie 20, 30 Milliliter Blut, die man ja auch sonst vielleicht mal so abnimmt bei einer Blutabnahme, die aus so einer Stirn rauslaufen, sich anfühlen können oder aussehen können, sehr dramatisch. Und deswegen finde ich ganz toll diese Eckenschutz, Klebeauflagen, ich weiß nicht, ob die aus Silikon bestehen oder aus einem anderen weichen Gummi, aber es gibt da ganz coole, finde ich, die durchaus auch sehr unscheinbar sind, weil die so so kristallklar durchsichtig sind, dass du die gar nicht richtig sehen kannst, außer du bist direkt da dran. Vielleicht macht der ein oder andere sich ja Sorgen um das schöne Aussehen des Zuhauses und der Wohnung. Und da kann es vielleicht ein überzeugender Punkt sein, dass man die wirklich nicht gut wahrnimmt. Ich finde es, wenn man da so einen Couchtisch gerade, das ist so der Klassiker, glaube ich, hat mit so relativ harten Ecken, gerade wenn die aus Stein sind, da lohnt es sich, sowas mal aufzusetzen, weil ich aus eigener Erfahrung sagen kann, man kann seine Eltern durch einen Sturz mit einer Platzwunde auf so ein Teil, was natürlich auch mal zu einem höhergradigen Schädel-Hirntrauma auch führen kann, kann man durchaus die Eltern beunruhigen.
Was mir jetzt gerade noch einfällt als Thema, das wahrscheinlich nicht so viele Leute auf dem Schirm haben, sind die Lauflernwägen. Also so kleine, wie nennt man das, so kleine Käfige, wo man das Kind reinsetzt und es sind aber Rollen dran, sodass das Kind, obwohl es noch nicht laufen kann, herumlaufen kann, weil es eben von dem Gerüst, in dem es steckt, getragen wird. Das ist allergrößter Blödsinn, wenn ihr auf die Idee kommt, das beim nächsten, bei der nächsten Babyparty oder auf der nächsten Hochzeit zu verschenken, dann denkt ganz fest jetzt an unsere Worte. Diese Dinger sind gemeingefährlich. Sowas sieht man immer seltener, erfreulicherweise. Und die haben auch nichts in einem Haushalt zu suchen. Fast jede Wohnung ist irgendwo auf Treppen zu erreichen. Ist entweder geht's bei der Eingangstür 5 Stufen hoch oder man wohnt überhaupt im 6. Stock. Sobald dieses Kind sich mal unbeobachtet Richtung Treppe bewegt mit diesem Lauflernwagen, ist das ein Gefängnis, ein abstürzendes Gefängnis, aus dem sich das Kind nicht mehr befreien kann und von dem es auch schwerste Verletzungen davontragen kann. Da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, wie schlecht und wie gefährlich diese Dinger sind. Die sollte es nicht mehr geben.
Ja, hast du vollkommen recht.
Richtiger Punkt.
Ich wollte den Fokus nochmal auf die Küche lenken, denn in der Küche gibt es noch ein paar Gefahrenstellen. Ich habe eben diesen typischen Unterschrank voll mit Putzmitteln genannt. Eine andere Gefahrenstelle ist der Ofen. Und den Ofen, den müssen wir nochmal gesondert besprechen. Da gibt es verschiedene Punkte. Da kann es natürlich sein, zum einen die Ofentür selber, gerade wenn der Backofen aktiv ist und heiß innen drin ist. Dann dürfen Kinder den nicht aufmachen. Ihr kennt das alle, wenn man den Backofen sehr ambitioniert aufmacht, um zu gucken, ob denn das schon gar ist, was da drin ist, dann erwartet einen häufig so ein furchtbar heißer Luftstoß, der einem wirklich den Kopf da fast versenkt. Man als Erwachsener ist in einer günstigen Position, dem auszuweichen. So als Kind, was so eine Ofentür aufmacht und dann das ins Gesicht oder den ganzen Körper geblasen bekommt, kann das durchaus eben nicht die notwendige, sagen wir mal, Reflexfreundlichkeit haben, um da dem auszuweichen. Das kann ganz schön heiß sein, es kann auch Verletzungen verursachen. Der Ofen selber, die Tür ist auch von innen natürlich bullenheiß, wenn man dann die Ofentür aufmacht und sich darauf abstützt, verbrennt man sich auch vielleicht die Händchen oder andere Teile des Körpers. Da gehört an jeden Ofen aus meiner Sicht so eine Sicherung dran. Da gibt's so Klebedinger, die man oben an der oberen Kante befestigen kann, dass man die Sicherung so runterdreht, dass dann gewisser Schutz besteht, dass man das nicht aufmachen kann. Auch gibt es so Schutzkappen, die man auch über die Drehräder von der vom Herd und vom Ofen befestigen kann, denn man möchte auch nicht, dass die Kinder da irgendwelche Herdplatten einschalten, ohne dass man es mitbekommt. Auch die können durchaus Sinn machen, wenn diese Knöpfe eindrücklich sind und für die Kinderhände gut erreichbar sind. Und was ich auch nicht verkehrt finde, es gibt, also du hast gerade eben gesagt, den Topf auf die hintere Platte stellen, okay, ist auch möglich, aber es gibt auch solche Schutzumrandungen, die man aufbauen kann rund um die Herdplatte. Ich will nicht sagen, dass das ein Must-Have ist, den jeder Haushalt besitzen muss, aber wenn man das Gefühl hat, das Kind ist sehr neugierig, greift da öfter hin, will gerne mal wissen, was da auf dem Herd so abgeht, gerade wenn die Kinder irgendwann raffen, dass da das Essen hergestellt wird, kann da durchaus ein sehr hohes Interesse bestehen, zu gucken, was in den Töpfen drin ist. Und das Ding kann eben davon abhalten, dass ein Kind so einen Topf zu greifen bekommt, den es dann am Griff entlang zieht und über sich ergießt oder auf die heiße Herdplatte selber mit dem Händchen draufpackt. Also durchaus kann so eine Investition sinnvoll sein.
Ja, und die Kinder müssen vom ersten Tag an und bei jeder Gelegenheit erfahren, dass der Herd nichts ist, wo man verweilt, wo man spielt oder sonst irgendwas. Auch nicht, wenn nichts am Herd steht. Natürlich ist der dann kalt, die Herdplatten sind kalt, es kann eigentlich nichts passieren. Aber auch dann darf das Kind nicht mit seinem Hochstuhl da mitkochen und am Herd sich festhalten oder so. Sondern das muss bei jeder Gelegenheit, muss das erwähnt werden, betont werden und darauf hingewiesen werden. Das ist der Herd, da packst du nicht hin. Kinder haben eine ganz verzögerte Reaktion, wenn es um sowas geht. Erwachsene, wenn sie auf eine heiße Herdplatte greifen, ziehen innerhalb von einer Zehntelsekunde die Hand zurück und verbrennen sich trotzdem. Bei Kindern dauert das deutlich länger. Die halten da die Hand drauf und erst wenn es richtig heiß wird, dann ziehen sie es weg und bis dahin gibt es schon eine schwere Verbrennung. Der Herd muss ein Sperrgebiet sein, bei dem das Kind nichts zu suchen hat. Und in der Küche ein weiteres Utensil oder Utensilien, die da sehr mit Vorsicht zu genießen sind, sind natürlich die Messer. Messer und Scheren, die haben in unteren Schubladen oder so nichts zu suchen. Die dürfen nicht erreichbar sein von einem Kind. Das heißt, in meinem Verständnis und meiner Meinung nach aber nicht, dass ein Kind nie etwas mit einem Messer oder mit einer Schere zu tun haben soll. Ganz im Gegenteil, wir wollen ja daraus einen Menschen machen oder einen Menschen sich entwickeln lassen, der irgendwann mit einem Brotmesser umgehen kann, der ein Brötchen aufschneiden kann, der sich Butter auf das Brot schmieren kann oder der mit einer Schere natürlich ein Papier auseinanderschneiden kann. Das heißt, die Kinder müssen damit in Berührung kommen und ich kann auch mit einem vierjährigen Kind mal gemeinsam mit einem riesen Brotmesser ein Brötchen aufschneiden und ihm einfach zeigen. Hier legst du die Hand drauf, dann gehst du hier unten durch, zack, zack, zack. Das heißt aber nicht, dass das Kind das alleine machen darf oder jeden Tag machen kann, sondern es soll so dran gewöhnt werden und geschult werden im Umgang mit diesen gefährlichen Schneidwerkzeugen, die aber von alleine nicht erreichbar sein sollten.
Ja. Gut, dass du auf andere Gefahrenstellen der Küche hinweist. Ich wollte noch die Spülmaschine nennen. Ich finde die gar nicht so ohne. Also auch da kann man aus oberen Fächern irgendwelche gläsernen Sachen rausschleudern oder sich dran stützen, dass da das ganze Konstrukt der Schublade irgendwie runterkracht oder so. Also Spülmaschine finde ich mindestens genauso wichtig zu beachten. Nicht vielleicht von der Gefahr, nicht ganz so akut wie der Herd, aber mindestens vom Respekt, der davor aufgebaut werden sollte, ähnlich, dass da nicht irgendwie dran rumgefummelt werden sollte.
Ja, absolut, hast du absolut recht. Auch da ist in der unteren Region ist der kleine Korb fürs Besteck, in dem Besteckkorb sind die Messer drin. Mein Sohn, der macht gefühlt nichts anderes, als dass er da immer wieder, egal ob schmutzig oder sauber, da hingeht und das Geschirr daraus pflückt. Mal, so wie du sagst, mal ist es ein Glas, das natürlich bei den noch etwas ungeschickten Patschehändchen auch gern mal am Boden fliegt und kaputt geht. Mal ist es ein Messer, das da im Besteckkorb steckt. Also das ist etwas, wo man vielleicht auch dafür Sorge getragen hat, dass jetzt kein Messer irgendwie zu erreichen ist. Aber wenn man die Spülmaschine aufmacht und kurz was anderes macht, das Kind geht dahin und plötzlich ist alles in Reichweite.
Ein Punkt, der mir noch wichtig ist, bevor wir so langsam Richtung Ende der Folge vielleicht auch abbiegen, denn wir wollen euch nicht das Haus zum Höllenhof irgendwie der Gefahren vermiesen, genau, ist aber nochmal der Tauchgang auf die Bauchlage zu gucken, was gibt es denn noch? Ich finde, ein Punkt ist neben den Chemikalien, die sich verstecken können, nochmal alle möglichen anderen Stoffe zu nennen, die irgendwie gefährlich sein können, die ja dort sich verbergen können. Das können Flaschen sein mit alkoholischem Inhalt, das können Medikamente sein. Ich denke da immer wieder an den Rucksack vom Papa oder von der Mama oder vielleicht die Handtasche, wo dann ein Blister mit Medikamenten irgendwie drinsteckt. Das habe ich so oft schon erlebt in der Kindernotaufnahme, wo dann es heißt, ja, leider stand hier die Handtasche von der Oma auf dem Boden. Da waren dann die Blutdruckmedikamente drin oder das Womex und dann hat das Kind 10 Dragees geschluckt, weil die aussahen wie Bonbons oder so. Aber auch andere, ja, sagen wir mal, für Kinder nicht geeignete, am besten für Eltern oder Erwachsene auch nicht geeignete Mittel wie Zigaretten zum Beispiel. Auch das finden Kinder höchst interessant, pflücken das da raus und fangen das an zu knabbern. Ganz bewusst bitte solche Sachen hochlagern. Medikamentenschrank am besten auch abschließbar, so dass Kinder da gar nicht drankommen können. Aber auch, wenn ihr es nicht lassen könnt mit dem Rauchen, niemals irgendwelche Zigarettenpackungen auf Bodenhöhe haben. Immer hoch ablegen, eure Handtaschen, eure Rucksäcke, immer so, dass Kinder da gar nicht erst drankommen und dran rumfummeln können. Wenn ihr euch da angewöhnt, macht euch einen Haken neben die Haustür, wo ihr, wenn ihr reinkommt, dann die Handtasche aufhängt auf 1,50, 1,60 Meter Höhe oder so. Oder den Rucksack. Gewöhnt euch das an, dann habt ihr so viel weniger Ärger, dass die Kinder da dran gehen. Also vieles gerne bitte aus dieser bodennahen Lage eher nach oben bewegen, dann seid ihr da, glaube ich, auf der sicheren Seite.
Ich hatte noch zwei Ergänzungen, die eher so das Badezimmer betreffen, beziehungsweise das erste Badezimmer und Küche. Da geht es um die Wassertemperatur. Es gibt Untertischgeräte und Durchlauferhitzer, die das Wasser auf 60 Grad erhitzen, wenn man sie lässt. Das kann man alles einstellen. Und vielleicht als Erwachsener wählt man dann gemütlich die Zwischenlösung und das ist genau die richtige Temperatur für einen. Wenn das Kind jedoch da dran geht und den Hebel mal ganz rüber auf heiß dreht und es kommt da 60 Grad heißes Wasser raus, auch dann gibt's schwere Verbrennungen. Das heißt, guck darauf, dass das Maximum, die maximale Temperatur des Wassers, die 38 beziehungsweise 40 Grad nicht übersteigt und somit keine Verbrennungen möglich sind. Und das Zweite, was im Badezimmer noch sich sehr bewährt hat, auch bei uns und natürlich auch sinnvoll ist, sind so Anti-Rutschmatten in der Badewanne. Viele Kinder stehen, wenn sie ein Bad nehmen, einfach auch schon aufgrund ihrer Größe, dass wenn sie sich hinsetzen, dann haben sie auch weniger Kontrolle. Und also ich kenne das zumindest so, dass sie sich da gar nicht so wohlfühlen. Dann stehen sie viel, während sie darum hantieren mit Bechern und Löffeln und Spritzen und sonstigem. Aber der Boden, der Untergrund der Badewanne ist natürlich unglaublich rutschig, so dass, wenn man da eine rutschfeste Matte reinlegt, die Kinder viel mehr Halt haben und viel weniger Gefahr laufen, sich beim Ausrutschen dann doch den Kopf an der Badewannenrand aufzuschlagen und das ganze Bad nimmt doch ein unangenehmes Ende.
Ja, sehr gut, dass du das noch erwähnt hast. Gerade, das war der letzte Punkt auf meiner Liste, ja. Rutschen. Jetzt hast du noch die Anti-Rutsch-Socken.
Ja,
genau. Hätte ich Anti-Rutsch-Socken angehabt, wäre ich wahrscheinlich nicht ausgerutscht und hätte mir nicht meinen Kopf an der Kante aufgeschlagen und hätte keine Platzwunde gehabt. Es hätte also sein können. Also wenn ihr, gerade wenn ihr so ein Haus habt oder eine Wohnung mit vielen rutschigen Oberflächen, Fliesen vielleicht sogar ein bisschen mehr manchmal oder so, es gibt auch so spiegelglattes Parkett, was so ganz glatt ist, da vielleicht so ein bisschen mehr drauf Wert legen, dass so auch vielleicht so eine Anti-Rutsch-Socke getragen wird zu Hause, aber das erklärt sich, glaube ich, von selbst und ich glaube, damit sind wir so ganz gut einmal so durch das Zuhause geflogen, gekrabbelt, gesprungen und haben uns verschiedene Punkte angeschaut. Wie gesagt, alle, die jetzt noch am Boden liegen und gerade die Folge zu Ende hören, ich feiere das sehr, es freut mich total. Falls nicht, jetzt noch die letzte Chance, sich da hinzulegen und mal zu gucken, die Welt aus der Perspektive eurer Kinder mal zu betrachten und Gefahren zu erkennen, die sonst nicht da sind. Vielleicht auch mal das Bücherregal zu gucken, ob da nicht doch die Harry Potter 1000 Seiten Bücher nicht ganz so unten stehen, dass sie auf den Kopf knallen, sondern eher andere leichtere Sachen. Also probiert das mal aus. Leitet die Folge weiter, auch an andere Eltern, gerade für junge Eltern wahrscheinlich ein ganz besonders wichtiges Thema, aber auch für, ja, in der Kita, in der Schule, wer weiß, ob da nicht dann doch auch so ein paar Gefahrenstellen noch lauern, die man reduzieren könnte. Gerne nochmal drüber nachdenken. Hört auch gerne in unsere anderen Folgen rein, die mittlerweile weit über 120 Folgen. Einiges zu hören, einigen Stoff, den man sich anhören kann rund um Kinder- und Jugendmedizin. Ansonsten lasst uns bitte, bitte gerne eine Bewertung da mit 5 Sternen bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das hilft uns, besser gesehen zu werden. Unterstützt uns auch sehr gerne. Ihr wisst, alles hier ist kostenlos. Wir machen das für euch ehrenamtlich schon seit über 2 Jahren. Es ist für uns kein Problem, wenn ihr unseren Content immer und ewig kostenlos konsumiert. Ihr dürft aber auch was dazugeben. Es gibt die Möglichkeit, auch was zu spenden. Ihr findet die Möglichkeiten auf unserer Webseite www.handfußmund.de. Da freuen wir uns natürlich auch sehr darüber. Ansonsten wünschen wir euch alles Gute, möglichst wenig Unfälle im Haushalt. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.
Auf Wiedersehen.